Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Ein englischer Politiker und Schriftsteller hat im 19. Jahrhundert folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Die Feder, zum Schreiben, ist mächtiger als das Schwert. Man kann mit Wort mehr erreichen als mit Gewalt. Und wenn man so in die Weltgeschichte hineinschaut, dann gibt es natürlich viele Beispiele dafür, wo man sieht, dass die Geschichte von dieser Welt nachhaltig verändert worden ist. Zum Beispiel der ganze Bereich von der Rassendiskriminierung durch die Rede von Martin Luther King, I have a dream, oder auch von seinem Namensvetter von Martin Luther, dem Reformator, wo die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg geheftet hat. Auch in der Bergpredigt geht es um Wort. Und zwar geht es um die Frage, reden wir die Wahrheit oder Lüge? Schön zusammengefasst, glaube ich, was Jesus hat wollen sagen oder was Jesus gesagt hat, hat der Salomo schon viele tausend Jahre vorher formuliert, in Sprüche 12, Vers 22, wo er sagt, der Herr verabscheut die, die ihr Wort nicht halten, aber er hat Freude an denen, die es erfüllen. Es geht wieder nicht darum mit der Bergpredigt, dass man da ausklügelte Formulierungen irgendwo den Grad von der Wahrheit irgendwo definiert. So wäre es Christsein ein richtiger Krampf, wenn man sich noch ein bisschen mehr anstrengen müsste, um alles richtig zu machen. Es geht um Tugenden von der Wahrheit, von der Integrität und von der Fairness. Das Anliegen von Jesus ist, auf Schweizerdeutsch gesagt, jetzt kann ich sagen, dass du eine ehrliche Haut wirst. Eine ehrliche Haut. Und ich glaube, es hat etwas mit dem Herz zu tun, wie all die Themen, wie der Ehebruch, wie die Sexualität, das fängt mit dem Herz an. Und auch da, Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, ein paar Kapitel später nach der Bergpredigt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht. Über die zwei Sachen haben wir schon geredet, hat Jesus aufgenommen in der Bergpredigt. Diebstahl, Lüge und Verleumdung, um das geht es heute. Lüge und Verleumdung. Und das ist gar nicht so einfach, um darüber eine Predigt zu haben, weil die meisten von uns wahrscheinlich denken, ja, mit dem habe ich kein Problem, Lüge tue ich nicht. Oder doch? Vielleicht kommen wir jetzt dahinter, was Jesus auch heute gemeint hat. Aber das Evangelium, das ist genau das Evangelium. Und ich hoffe, dass das immer wieder auch deutlich rauskommt. Es geht nicht darum, um aus eigener Kraft die Wahrheit zu sagen, sondern zu erkennen, Jesus, du bist die Wahrheit, leb du in mir, ich erlaube dir, in mir ehrlich und mit mir ehrlich zu werden und aufrichtig. Ich lese den Text vor, wo man vielleicht im ersten Moment nicht sehr viel damit anfangen könnt. Ihr habt auch gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst einen Schwur nicht brechen. Du sollst die Versprechen, die du vor dem Herrn abgelegt hast, halten. Ich aber sage, schwört überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, beim Himmel, dann ist das ein heiliger Schwur, denn der Himmel ist Gottes Thron. Und wenn ihr sagt, bei der Erde, dann ist auch das ein heiliger Schwur, denn die Erde ist seine Fußbank. Vielleicht zwischen dir noch kurz. Himmel, Erde und jetzt kommt der neue Jerusalem und der eigene Leib. Das sind Füllwörter gsi, wo die Juden gebraucht haben, weil sie das Wort Jahwe, weil ihnen das heilig war zum Aussprechen. Dann sind sie so ausgewichen, oder? In andere Begriff. Himmel, Erde und weiter geht's. Und schwört auch nicht bei Jerusalem, denn Jerusalem ist die Strafe des großen, die Stadt des großen Königs. Schwört nicht einmal bei meinem Kopf, denn ihr könnt kein einziges Haar auf eurem Kopf weiß oder schwarz machen. Wir sollen nicht schwören, sagt Jesus da. Nach der Weisung vom Alten Testament gibt es aber andere Verse, was wir sollen den Schwur nicht brechen. Dort, wo wir geschworen haben, sollen wir nicht brechen. Und Jesus sagt da, schwört überhaupt nicht. Todesmal, wie auch heute noch, ist es üblich zum Beispiel, dass man vor Gericht den Zeugen muss einen Eid ablegen, muss schwören, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt auch Berufsgruppen, die einen Eid ablegen, um ihre Berufstätigkeit auszuführen. Zum Beispiel Politiker, aber auch Ärzte oder Bergführer und andere auch. Die amerikanischen Präsidenten legen ihre Hand bei der Einsetzung, bei der Amtseinsetzung auf die Bibel legen. Und Donald Trump hat sogar zwei Bibeln gehabt, wo er eingesetzt worden ist. Und kurz vor seinem Schluss, wo er nicht mehr in seinem Amt war, ist er vor der altehrwürdigen St. John's Kirche in Washington und hat sich wieder mit der Bibel gezeigt, um damit zum Ausdruck zu bringen, das, was ich sage, ist unter Anruf, also ich verpflichte mich unter Anrufung von Gott, die Wahrheit zu sagen. Es gibt auch kirchliche Gruppierungen, insbesondere aus der Täuferbewegung, die Mennoniten beispielsweise, die das sehr wörtlich genommen haben und ihrem ganzen Lebensalltag nie schwören. Und damit kann man sie natürlich vor Gericht auch nicht einsetzen und auch sind von gewissen Berufen dann auch ausgeschlossen. Geht es darum, dass Jesus sagt, ja, tun jetzt einfach nicht mehr schwören? Ich glaube, auch da müssen wir wieder dahinter sehen. Jesus verbietet nicht jegliches Schwören. Weil Jesus selber lässt sich nämlich bei seiner Verhaftung auf einen Schwur vom hohen Priester ein. Im Johannesbrief kann man das lesen. Oder auch Gott selber schwört immer wieder einmal durch die Bibel durch. Beispielsweise im Hebräer 6, Vers 13. Schwören bedeutet, man tut das bei etwas Größerem machen. Man nimmt etwas Größeres, eben Gott für sich in Anspruch, um wie mehr Rückgrat zu bekommen von dem, was man sagt. Und das ist eigentlich das, was Jesus möchte sagen. Es geht nicht darum, du darfst mich nicht missbrauchen, um so zu tun, wie wenn du die Wahrheit sagen würdest. Du sollst nicht mich vor deinen Karren spannen, sondern du sollst die Wahrheit sagen, weil du wahr bist. Das ist sein Anliegen. Das Problem von damals, wie vielleicht manchmal auch von heute, war noch, dass die Juden dann nur dann die Wahrheit gesagt haben, wenn sie einen Eid gesprochen haben. Heute gibt es auch so Spiele bei den Kindern, oder? Wenn man zum Beispiel etwas sagt und den Finger kreuzt, dann stimmt es nicht, was man gesagt hat. Oder man tut immer wieder beschwören und sagt, ich schwöre, das stimmt. Ehrenwort, das stimmt. Ganz sicher, das stimmt. Und Leute, die immer wieder so beteuern, dass sie wirklich die Wahrheit sagen, sind oft eher vielleicht unzuverlässige Leute. Wie man bei ihnen nicht so ganz sicher ist, sagen sie jetzt die Wahrheit oder sagen sie nicht die Wahrheit. Der andere soll nicht glauben, soll mir nicht glauben, weil ich schwöre, sondern weil ich die Wahrheit sage. Das ist der Inhalt von dem Text. Und dann steht, kommt sehr ein herausfordernder Vers, Vers 37, steht, sagt einfach ja oder nein. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Wenn wir das wörtlich nehmen, es wäre nicht sehr hilfreich in unseren Beziehungen, weil unsere Beziehungen leben ja sehr stark auf einer lebendigen Kommunikation. Genau, also ich glaube, es geht nicht darum, zum nur Ja oder Nein sagen, sondern es geht auch da wieder um etwas anderes. Und es geht darum, dass man da verstehen, um was das geht. Es geht um Geradlinigkeit, es geht um eine wahre Persönlichkeit, es geht darum, dass wir zu einer ehrlichen Haut werden. Dass wir zu wahren Persönlichkeiten werden. Personare ist ja das Wort für Persönlichkeit, Personare. Und Personare heißt wörtlich, von der Wortbedeutung her, hindurchtönen. Die Idee von Jesus ist, dass wir mit einem wahrhaftiges Herz haben und dass das wahrhaftige Herz durchtönt bis in unser Reden hinein und unser Handeln hinein im Alltag. Die Integrität von unserem Leben zu tief im Herz angefangen bis raus, das ist das Anliegen von Jesus in dem Text. Und Der Grad von der Wahrheit und Ehrlichkeit, wo wir sagen und leben, lädt natürlich einen Rückschluss auf unser Herz zu, wo zeigt, inwiefern dass unser Herz schon in unserem Wesen verwandelt worden ist. Man könnte sagen, es zeigt uns, wessen Kind wir sind. Es gibt nämlich zwei Muttersprachen auf dieser Welt. Die erste Muttersprache ist die Lüge und das ist die Muttersprache vom Teufel. So steht, alle Lüge und alle Halbwahrheit ist vom Teufel. Johannes 8, Vers 44 steht folgender Satz: Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Also das ist genau das Gegenteil, oder? Wenn der Satan lügt, dann ist das, weil es sein Wesen ist. Wenn er lügt, dann spricht er seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also die Lüge ist Vatersprache vom Teufel. Die erste und die letzte Sünde in der Bibel, die erwähnt werden, ist die Lüge. Ganz am Anfang, da ist uns bekannt, Adam und Eva sind angelogen worden, ist die Lüge. Und ganz am Schluss, im Offenbarung 20, die letzte Lüge, die in der Bibel erwähnt wird, ist wieder die Lüge. Wir können auch sagen, unsere Weltgeschichte ist umrahmt von zwei Lügen. Und das hat damit zu tun, dass der Teufel den Herrschaftsbereich der Luft, so steht es in der Bibel, hat. Ganz viel Macht hat, so ein Machtbereich, er regiert in der Luft und hat die ganze Welt mit seinen Lügen durchsucht. Die Folge davon ist, dass wenn wir heute Nachrichten lesen, dass wir nie oder hören, dass wir nie wissen, stimmt das oder stimmt das nicht. In der ganzen Corona-Zeit jetzt wieder, man hat nie gewusst, wie werden die Statistiken gebraucht, werden jetzt gerade die in der Mühle oder die in der Mühle. Man weiß nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt und es wird gelogen an höchster Stelle, oder? Der Bundesanwalt, er lügt, bis er nicht mehr anders kann, bis das Gericht ihn verurteilt. Der Lukaschenko erzählt, dass die Schweiz irgendwo eine Warnung gegeben hat, dass im Flugzeug eine Terrorbombe ist, irgendetwas, und darum hat er das Flugzeug in Minsk abgeholt. Mir tut es manchmal, jeder lügt, bis er nicht mehr anders kann. Der FIFA-Präsident lügt, alle lügen. Wir sind durchsucht, wir wissen nicht mehr, was Fake News sind und was wirklich wahr ist. Das ist der Zustand oft auf dieser Welt. Im Gegensatz dazu ist die Wahrheit die Muttersprache von Gott. Der bekannte Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist das, was Jesus sagt. Und Gott ist der Vater vom Licht, steht im Jakobusbrief. Der Vater vom Licht, in ihm gibt es keine Finsternis, kein Wechsel von den Schatten. Das bedeutet, Gott ist einfach nur wahr, bei ihm gibt es nichts Falsches, bei ihm gibt es nichts Verborgenes. Wahrheit ist die einzige Sprache von Gott. Gott kann alles, sagen wir, oder? Aber es stimmt gar nicht, Gott kann nicht alles. Gott kann nicht lügen. Er kann nicht. Nicht, weil er die Fähigkeit nicht dazu hat, sondern weil sein Wesen ganz anders ist. Er kann nicht lügen, er ist wahr. Er ist eine wahre Haut. Darum liebt er auch Wahrheit und Ehrlichkeit so. Und so darum ist es auch so befreiend für uns, dass wir immer wieder zu dem Gott kommen, der wahr ist. Er hat kein zweites Gesicht, er ist nicht doppelbödig. Gott ist einfach wahr und zu dem Gott darf man kommen, er ist wahr. Das ist so die andere Seite. Und die Frage ist, welche Muttersprache reden wir? Und ich glaube, wir sind natürlich alle, das ist vielleicht der Grauton, den du gesagt hast, wir sind natürlich beeinflusst von beiden Seiten. Ehrlich sein und Wahrheit sagen ist eines der wichtigsten Charaktereigenschaften, die es überhaupt gibt in der Bibel, in der Bergpredigt. Weil alle anderen Themen, der Ehebruch und Begierde, Sex und Begierden und diese Themen, haben im Ursprung alle Ehrlichkeit und Wahrheit. Das ist das Tiefste vielleicht, was es gibt. Welche Muttersprache reden wir? Durch das Reden verraten wir, wessen Kind wir sind. Und jetzt ist es natürlich gar nicht so einfach, auch heute Morgen weise zu machen, dass das Thema uns etwas angeht. Die ganze Woche habe ich mich recht schwer damit tun und habe gemerkt, ja, beim Teufel ist es eben auch nicht so einfach, oder? Weil er eigentlich als Engel des Lichts bezeichnet wird. Er ist nicht einfach plump und lügt einfach so raus, dass jeder gerade merkt. Er ist viel zu klug dafür. Seine Lügen und seine Halbwahrheiten sind gut getarnt. Und das spüren sie oft auch so. sind sehr gut dran, aber heute möchten wir es ein bisschen aufstöbern. Unsere Lügen und Halbwahrheiten. Ich möchte so ein paar Spielarten zeigen, wo wir vielleicht oft in unserem Leben, in unserem Alltag nicht ehrlich sind oder nicht wahr sind. Zum Beispiel in der üblen Nachrede. Satan hat eine ganz geschickte Strategie gehabt. Er hat oft Fragen gestellt. Er hat nicht einfach schlecht über jemanden geredet, sondern hat Fragen gestellt. Zum Beispiel, hat Gott wirklich gesagt? Oder beim Hiob hat er gefragt, meinst du, dass der Hiob Gott umsonst fürchtet? Er hat oft Fragen gestellt und ich glaube, dass wir ja auch, wir sind ja Christen, wir reden ja auch nicht schlecht über andere. Aber die Strategie vom Fragestellen, die ist uns vielleicht auch nicht ganz fremd, dass wir nach einer Sitzung sagen, wie hast du jetzt die Sitzung erlebt? Also mit Fragen, mit so den anderen auf die Spur bringen. Zum schlecht über jemanden denken. Und Leute lassen sich natürlich, wir lassen uns extrem gerne anstecken, gerade in dieser Sache. Ah, das ist so prickelnd, oder? So ein bisschen schlecht, gemeinsam schlecht reden über jemanden. Eben nicht ganz so offen, vielleicht einfach durch Fragen, aber dem anderen ist klar, man hat ihn auf die Spur gebracht. Das ist so eins, so die üble Nachrede, wo man Unwahrheit oder Halbwahrheit gerne verbreiten tun. Der nächste ist, hat das einfach mal überschrieben mit Nachrichten weiterleiten. Das ist so Krankheit von der heutigen Zeit. Oder? Man bekommt so viel Inflation von Nachrichten, die man überkommt über die verschiedensten Themen, auch wieder sehr aktuell über das Impfen und über weiss nicht was alles, irgendwelche Nachrichten, wo man sagt, hey, das musst du verbreiten, musst du weiterleiten. Und wir prüfen es nicht. Viele prüfen nicht, ob das Wahrheitsgehalt hat oder kein Wahrheitsgehalt hat. Man tut es einfach weiterleiten und tut so oft auch Lügen verbreiten. Ich habe kürzlich ein Mail bekommen mit einem Link zu einem Video, wo es geheißen hat, du musst das unbedingt lesen. Das ist von einer gläubigen Ärztin aus Amerika zum Thema Impfen. Ich habe mir das hineingezogen, habe das ein bisschen geprüft und gemerkt, das ist eine hochgradige Esoterikerin. Das ist überhaupt nichts mit Christ oder Gläubig zu tun. Schon gläubig, aber auch etwas anderes gläubig. Und da habe ich den Eindruck, da müsste man ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Dort, wo man Sachen weiterleitet, dort haben wir auch Verantwortung. Das ist meine Meinung. Dann so ein bisschen den eigenen Vorteil suchen. Ich befasse mich im Moment intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg. Und kürzlich ist es darum gegangen, um die Bombardierung von Dresden. Das war ja eine üble Geschichte, wo die Briten und die Amerikaner zusammen einfach das ganze Dresden zusammen bombardiert haben. Ganz schlimm. Keine Rücksicht genommen haben auf die zivile Bevölkerung. Es hat ca. 25'000 Tote gegeben. Der Josef Goebbels, der Propagandaminister von Hitler, der hat das genutzt, hat das Null hinten angehängt. Ein bisschen übertrieben, oder? 250'000 oder 200'000 Tote. Und hat das in seine Propaganda eingebaut und hat damit zwei Flüge auf einen Streich erreicht. Erstens hat er die Deutschen wütend gemacht und hat so den totalen Krieg ausgerufen. Notabene ist zu dieser Zeit längstens die industrielle Vernichtung von Juden und anderen Randgruppen gelaufen. Also wie scheinheilig ist das? Das war die eine Seite gewesen. Und die andere Seite, also hat er so, wie sie das Volk noch mal motivieren können, obwohl sie sich eigentlich schon verloren haben, sondern Vollgas geben. Und die andere Seite war, es ist eine Entrüstung auf der ganzen Welt, ist ausgebrochen, selbst in den alliierten Staaten. Es sind grosse Fragen aufgekommen. Meine Frage ist nicht im ganzen weltgeschichtlichen Bereich, aber in unseren Bereichen, tun wir nicht oft auch übertreiben, um den eigenen Vorteil zu suchen, um eigene Ziele zu verfolgen? Wir tun ja nicht so platsch aus und einfach Unwahrheiten sagen, das machen wir ja nicht. Aber so ganz subtil, so Teilwahrheiten, ein bisschen Schönfärberei, ein bisschen übertreiben, sodass es uns dient, habe ich den Eindruck, kennen wir doch alle, bestens. Es ist so, das Motto von Goebbels hat gesagt, es ist nicht wichtig, was wir sagen, den Leuten. Es muss nicht die Wahrheit sein. Wir müssen das Problem der Leute treffen und die muss das Gleiche sagen und dann kommt das an. Also das System von der Unwahrheit, wo ich manchmal denke, das läuft heute noch genau gleich. Das ist etwas, oder etwas vertuschen. Wir lügen oft um Sachen vertuschen in unserem Leben, weil es uns peinlich ist. Ein eigenes Beispiel vielleicht, wo mir ein bisschen schämen dafür. Ja, da hat er mal eine Zeit gegeben, da habe ich ein bisschen konzentriert Geschwindigkeitsbussen bekommen. Und dann habe ich gefunden, nein, das kann nicht sein, dass das jedes Mal im Monatsauszug kommt und meine Frau sieht. Ich gehe gerade direkt auf die Postschalter und die Busse einzahlen. Die anderen haben es später schon gesagt. Später. Aber wir lügen, um etwas zu verstecken, was uns peinlich ist. Oft passiert es auch da rein, dass es irgendwo Schäden gibt, irgendein Boden, eine grosse Rille, wo ich sage, das hätte jemand müssen spüren, wo das passiert ist, und wir hören nie etwas. Vielleicht ist es peinlich, zum sagen, mir ist ein Missgeschick passiert. Kürzlich ist jemand bei uns im Auto, im Parkieren, eine Frau in unser Auto, nein, ob es eine Frau ist, ist jetzt nicht wichtig. Das wollte ich nicht sagen. Ein Kratz gemacht in unser Auto, die Frau ist ausgestiegen, ist das Auto anschauen, sie ist beobachtet worden von einem Zeugen, beobachtet und ist weggefahren. Wir haben dann die Autonummer bekommen und haben die Situation klären. Wir lügen oft, um etwas zu verstecken, was uns peinlich ist. Wir nehmen es nicht so genau, wie es ist uns peinlich, oder, um dazu zu stehen. Wir sind keine ehrliche Haut. Keine Persönlichkeiten, keine wahren Persönlichkeiten. Ich kenne das. Sehr gut. Wie viel? Tut mir ein bisschen schieben, ein bisschen Schönfärberei betreiben, um ein bisschen besser da zu stehen. Ich finde, weiter geht's. Heuchelei ist auch so ein Thema. Das Wort von Heuchelei in der Bibel ist Hypokrite. Hypokrite, das ist das griechische Wort von Heuchelei und ist das gleiche Wort, das auch für Schauspieler gebraucht wird. Ein Schauspieler ist jemand, der auf der Bühne etwas spielt, was er nicht wirklich ist. Und Jesus hat die Heuchelei sehr stark angeprangert. Wir sind ja vielleicht schon nicht gerade so Heuchler, gerade auch wieder nicht so plump, aber manchmal gibt es also die christlichen, wir sind doch Christen, aber manchmal gibt es also die christlichen Spielarten von Heuchelei. Beispielsweise, wenn wir in einer Gebetsabend sind, vielleicht in einer Gebetsgruppe, und wir inbrünstig für verlorene Menschen beten, aber unser persönliches Gebetsleben ist nie ein Thema. Oder wir sind da im Lobpreis und singen voller Inbrunst, ich liebe dich, Herr, und so weiter. Aber in unserem Alltag nehmen wir uns für die Beziehung, wo wir da jemanden so fest lieben, null Zeit. Das sind so die christlichen Spielformen, Spielarten von Heuchelei. Und du hast es vorher auch erwähnt, ich glaube, wir können auch da, gell? Wir können auch da vorne stehen und irgendwo einfach unser Programm abspulen. Lobpreis, aber auch im Predigen, überall. Ja. Das ist so die eine Seite. Es gibt noch mehr, oder? Aber ich möchte jetzt euch da nicht ein zu schlechtes Gefühl machen heute an dem schönen Sommertag. Aber die andere Seite ist das Erfrischende und Anziehende, wenn jemand einfach grundehrlich ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Ein Mensch ist einfach grundehrlich. Nicht taktlos, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber einfach grundehrlich. Es wirkt vielleicht manchmal fast ein bisschen naiv, wenn jemand grundehrlich ist. Wir finden es fast ein bisschen naiv, weil da ist keine Strategie dahinter, oder? Und was ich auch glaube, ist, ich glaube, das sind Leute, die über sich selber lachen können. Ich glaube, wenn jemand wirklich eine offene, ehrliche Haut sein will, dann muss er lernen, über sich selber lachen. Erst dort, wo wir über uns selber lachen können, über unsere Missgeschicke, über unsere Fehler, müssen wir ja nichts mehr vertuschen, es ist uns auch nicht immer alles peinlich. Darum, ich glaube, das wäre auch so ein Zeichen dafür, dass wir so einer ehrlichen Haut werden, wir können lachen über uns selber. Ah, ja, gut. Wie werden wir zu solchen Menschen? Ich habe es schon erwähnt, es ist Metamorphose. Verwandlung von unserem Wesen von innen aus. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können uns nicht anstrengen und sagen, ah, jetzt von heute sind wir noch ein bisschen ehrlicher. Jetzt lache ich über mich selber. Geht nicht. Die guten Vorsätze sind meistens am Dreikönigstag schon vorbei. Was wir auch machen können, ist jetzt spreche ich die Eltern an, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit bei den Kindern fördern. In der Erziehung. Ich finde, Kinder sollten in einer Familie den Grundsatz erleben, es ist weniger schlimm, wenn ich einen Mist baue, als wenn ich durch Lügen den Mist, den ich gebaut habe, vertuschen tue. Für mich ist die Situation besser für das Kind, als die Sicht von dem Kind, wenn ich ein Zeich gemacht habe, als wenn die Situation eintretet, wo ich es gelogen habe. Finde ich ganz wichtig. Und Kinder sollten natürlich auch erleben, dass das, was die Eltern sagen, dass man es auch tut. Da gibt es natürlich so die klassischen Beispiele, oder? Der Vater sagt zu seinem Kind, der stürmt und unbedingt über sich, nein, du kommst das nicht über. Das Kind weiss, jetzt ist die Diskussion eröffnet. Und es wird gedrängt und gemacht und diskutiert und brüllt und gemacht, bis der Vater die Nerven verliert und sagt, ja, dann nimmst du es halt. Und das Kind weiss so einmal mehr, das, was der Vater sagt und das, was er tut, das stimmt längstens nicht immer überein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit bei Kindern zu fördern, ist, dass Kinder klare Richtlinien hat, dass Kinder brauchen Zäune, Häge. Auch wenn sie mal dagegen treten, das ist auch normal. Aber es braucht es, damit sie zu einer ehrlichen Haut werden können. Sie müssen erleben bei den Eltern, ja ist ja und nein ist nein. Natürlich weiss sie, dass es auch Grautöne gibt, dass ein Eltern sich auch mal täuschen können und das auch von Grösse zeugt und man kann sagen, ich habe mich täuscht, ich sehe es jetzt anders, wir machen es anders. Als Ausnahme. Aber da gibt dem Kind Sicherheit und Charakter. Wahrheit macht frei. Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Menschen, die ihrem tiefsten Wesen wahr sind, die sind frei und finden Lebensqualität. Lüge kommt immer aus einem falschen, korrupten Herz. Lüge kommt immer, auch Teilwahrheiten, Unwahrheiten, immer aus einem falschen, korrupten Herz. Symptome sind tiefer liegende Probleme und das interessiert Jesus. Das interessiert Jesus. Er hat zwar den Ehebruch verurteilt, aber er war sehr barmherzig mit der Ehebrecherin, weil er sich ums Herz interessiert hat von dieser Frau. Jesus verurteilt den Diebstahl, aber er hat mit denen, die systematisch Diebstahl betrieben haben, mit den Zolleinnehmern, mit den Steuereintreibern, hat er zusammen gegessen. Das Herz hat ihn interessiert. Er hat wieder den Zugang zum Herz schaffen, weil er gewusst hat, es muss mit dem Herz anfangen. Und unser grosser Vorteil ist, dass der die Wahrheit ist, sagt, ich lebe in dir. Ich komme in dein Herz hin und verändere dein Herz von innen nach außen. Das ist Evangelium. Pur. Was ist denn das Problem? Was ist denn das korrupte Herz? Was ist in unserem Herz falsch, dass wir oft uns mit Teilwahrheiten zufrieden geben? Ich glaube, das ist schon zur Zeit von Jesus das Problem gewesen. Dort steht nämlich der Vers. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Also sie sind nicht ehrlich gewesen. Sie fürchteten, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen werden. Und warum sind sie nicht ehrlich gewesen? Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Ich glaube, das ist also das Hauptproblem. Wenn uns die Anerkennung bei Gott das Wichtigste wäre im Leben, dann könnten wir grundehrlich sein. Und auch ein bisschen naiv manchmal. Das mag es dann leiden. Aber wenn wir Menschen gefallen müssen, wenn wir vor Menschen gut dastehen, dann müssen wir immer strategisch ein bisschen vorgehen mit dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Das ist das eine, den Menschen wollen gefallen. Und so eine zweite tiefe Herzkrankheit, finde ich, ist, wollen mehr sein, als dass wir wirklich sind. Man könnte es aber anders sagen, vielleicht kein Ja zu sich selber finden. Wollen jemand anders sein. Adam und Eva, die sind beide nackt gewesen am Anfang im Paradies. Es bedeutet, sie sind völlig wahr gewesen zueinander, völlig ehrlich, sie sind abhängig gewesen und auch verletzlich. Sie hatten eine ungetrübte Beziehung gehabt zueinander. Einfach so offen, wie es nur gegangen ist, oder? Nackt sie voreinander bedeutet offen sein. Es ist nichts mehr versteckt. Und dann wollten sie mehr sein, als dass sie gewesen sind. Teufelt ihnen die Lüge auf die Tische, ihr könnt sein wie Gott. Und sie sind darauf eingestiegen. Und das ist passiert. Von dort an haben sie sich geschämt, sie haben sich versteckt. Sie sind nicht mehr wahr gewesen, nicht mehr offen gewesen, nicht mehr ehrlich gewesen. Sie hatten keine untrübte Beziehung mehr gehabt. Der Grund, sie wollten mehr sein, als sie wirklich gewesen sind. Wir lügen, weil wir oft jemanden sein wollen, wo wir gar nicht sind. Wie befreiend ist es, wenn du und ich können da stehen und sagen, hey, so wie ich bin, so ist es gut. Und ich bin dankbar dafür. Das ist ein Zeichen. Also wenn du kannst anfangen, Danke sagen für das, wie du gemacht bist, wie du bist, ich glaube, dann ist es in deinem Herzen angekommen. Es ist gut, wie du bist. Jesus hat gesagt, oder ein Mensch geschaffen hat er gesagt, und es war bei mir, beim Menschen, und es war sehr gut. Gott spricht das sehr gut über dein Leben aus. So wie du bist, mit deinen vermeintlichen Stärken und vermeintlichen Schwächen, so wie du dich selber einschätzt. Und selber hat man immer den Eindruck, man sei schlechter als andere und man sieht so nicht gut aus. So wie du bist, so ist es gut. Nimm das Ja, das sehr gut von Gott über dein Leben an. Es ist der Anfang. dass etwas Neues darf werden in deinem Leben, eine neue Wahrheit darf in dein Leben hineinkommen. Darum dürfen wir zu dem kommen, wo die Wahrheit ist. Nur in der Gegenwart von Jesus Christus wissen wir, wir sind geliebt, wir sind aufgehoben, wir sind gewollt. Wenn du deiner Liebe und der Annahme gewiss bist, kann die Veränderung anfangen. Als freie Menschen mit einem vollen Ja zu sich selber können wir wahrhaftig und ehrlich werden. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Ich finde es so genial, du bist der Vater des Lichts. Bei dir ist keine Finsternis, kein Wechsel von Schatten. Du bist einfach pure Wahrheit. Nicht verletzende Wahrheit, sondern heilende Wahrheit. Und danke vielmals, dass du gesagt hast, wir kommen von Pfingsten, vor einer Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Du willst, du lebst in uns rein mit deiner Wahrheit. Und du willst uns von innen nach außen verändern. Herr, wir sind da, Menschen, die dir wieder nachfolgen. Wir sind Menschen, die da vor dir stehen und sagen, Jesus, komm in unser Leben rein. Wir wünschen uns, dass deine Wahrheit in unser Leben hineinkommt und uns von innen nach außen verändern tut. Danke viel, viel mal dafür, Herr. Wenn wir nicht einen eigenen Krampf betreiben, uns noch ein bisschen mehr anstrengen, noch ein bisschen mehr tun, sondern darf uns das Herz öffnen, dass du Zugang und Zugriff bekommst. Danke, interessierst du dich für uns, so wie du dich für die Ehebrecherin interessiert hast. Du lässt dich nicht abhalten von dem, von unserer Hülle, von dem, was wir manchmal von uns gehen, sondern du interessierst dich für unser Herz. Danke vielmals dafür. Amen.